Und ich freue mich, John und Juliane hier im Studio zu haben. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo.
Ach, ist schon morgen. Ich dachte, es wäre noch Nachmittag.
Ja.
Uns wurde nämlich vorgeworfen, wir würden nicht früh aufstehen. Warte, ich spiele es mal kurz ab.
Meine Damen und Herren, wenn wir jetzt mal ganz ruhig sind, hören wir nichts. Ja? Mindestlohn ausgezahlt, 8,50 mal 2, 17 Euro. Das reicht für ein ordentliches Schläfchen. Bis morgen Nachmittag um 5.
Wer war das denn jetzt? Wo habt ihr das denn aufgenommen?
Das war Herr Brandner, als er seine Rede quasi schon fast beendet hatte. Da hat er sich auf die Gegendemonstranten bezogen, die ja schon wieder abgezogen waren, weil wegen Sicherheitskonzept. Was aber die Leute, die da in der AfD-Demo stehen, immer gar nicht so mitkriegen. Die denken immer, was Herr Brandner halt auch erzählt, ne, das sind bezahlte Leute. Und er meint halt, das sind halt alles, also Brandner hat ja sowieso eine relativ verächtliche Rhetorik. Und meint halt, dass das eh alles so Schlumpumpis sind, die eh nicht nachmittags, die eh nicht vornachmittags um 5 aufstehen. Ja, und da wollten wir mal auswählen und mal zeigen, guck mal, Herr Brandner, es ist morgens um 9 und wir sind aber auch schon wach.
Wie lang war denn oder wie kurz war denn eure Nacht? Weil die AfD-Veranstaltung hat gestern Abend geendet und ich sehe, ihr habt zumindest wieder fleißig mitgeschnitten und habt einige Sachen auch schon wieder rausgesucht.
Also es ist jetzt die zweite Woche in Folge, in der es nicht so lange geht, wie es vorher schon mal ging. Das liegt zum einen daran, dass es ja jetzt nur noch reine Standkundgebungen sind. Das heißt, sie brauchen nicht mehr so viel Ordner. Die haben am Anfang also nicht mehr das Problem, dass sie genügend Ordner bekommen müssen und eben warten müssen so lange, bis sie genügend Ordner haben. Zum anderen war, glaube ich, eben bei der ersten Standkundgebung vor 3 Wochen, da gab es einfach eine ewig lange Redeliste. Und da hat Herr Höcke allein schon, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde oder noch länger geredet. Und jetzt ist es eigentlich meistens schon so vor 9 komplett vorbei.
Und unsere Nacht ging so bis 1:30 oder so, glaube ich.
Ja, und jetzt steht ihr trotzdem wohlgelaunt und motiviert hier im Studio, um über eure Erlebnisse des gestrigen Abends noch zu berichten. Wie war es denn gestern Abend? Was hat denn zum Beispiel den gestrigen Abend vielleicht unterschieden von denen, die vorher waren, von den Wochen vorher?
Naja, unterschieden hat ihn auf jeden Fall, dass Herr Höcke krank war und nicht gesprochen hat. Das ist auf jeden Fall der zentrale Unterschied, der mir da gleich einfällt. Ansonsten, ja, von den Inhalten ist es halt immer noch relativ gleich. Also es ist wieder so, dass wir uns das Material anhören und irgendwie langsam aber sicher Probleme kriegen, dann auch irgendwas rauszunehmen, weil eigentlich alles schon mal gesagt wurde und auch alle Gegenargumente von unserer Seite schon mal gebracht wurden und sich eigentlich nur wiederholt. Entweder oder sich gar nicht auf das Thema Flüchtlingspolitik bezieht, sondern nur auf irgendwelche Personalien. Also Herr Brandner in seiner Rede hat fast nur über irgendwelche Personalien geredet und gar nicht über Politik. Und ja, so ansonsten so richtig große Unterschiede zu den Wochen davor gab es jetzt meiner Meinung nach nicht. Was würdest du sagen?
Ich sehe das ähnlich. Dennoch ist es interessant, die Entwicklung zu betrachten. Also auch die Entwicklung im Publikum von Dingen, die, sage ich mal, rhetorisch gesät werden und wie die so aufblühen. Also gerade das, was wir gerade als Beispiel schon gehört haben mit den bezahlten Gegendemonstranten und so. Deshalb schon vor der Demo stand ich natürlich da vorne und um mich herum Leute aus der AfD-Demo, logischerweise, und haben sich darüber aufgeregt, ja hier 49.000 Euro, da ging es um diese Anfrage im Landtag. Muss man vielleicht nochmal kurz erklären, da hat eben die AfD-Fraktion, glaube ich, das erfragt, wie viel Geld denn dafür ausgegeben wurde bei so, ich glaube, es sind Jugendverbände vor allem gewesen. Und das Geld, was dafür ausgegeben wurde, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, da ich selber mal in einem Jugendverband war, das passiert dann so in der Hinsicht, dass man eventuell einen Fahrtkostenzuschuss bekommt, wenn man zum Beispiel am 14. Februar, ist das glaube ich immer in Dresden, diese große Demo. Ja, man bekommt eventuell einen Fahrtkostenzuschuss, weil man eben als Student oder Schüler oder wie auch immer eben dieses Geld nicht unbedingt selber hat. Und das ist auch eine Art von politischer Bildung, die ja dort stattfindet. Und man bekommt definitiv keinen Stundenlohn und man geht definitiv nicht mit einem Plus daraus, wenn man sich selbst engagiert und zu Demonstrationen fährt. Und die AfD stellt sich eben hin und behauptet, die Leute bekommen einen Stundenlohn, einen Mindestlohn von 8,50 Euro. Und dann rechne ich einfach mal mit den offiziellen Zahlen, das waren jetzt 2.100, und damit es sich leichter rechnen lässt, nehmen wir einfach mal 2.000. 49.000 durch 2.000 sind 24.500. 24.50. Für jeden der Demonstranten, die gestern da waren, nach deren Rechnung quasi, aber eben verteilt über die letzten, es sind glaube ich schon 7 Demonstrationen insgesamt gewesen, da kommen wir nicht auf den Mindestlohn, also selbst wenn das so wäre, und vor allem waren das eben Fahrtkostenzuschüsse, die gezahlt wurden, stand ja auch da, es ging explizit zum Beispiel um Dresden, und das hat mit den Demos, was hier passiert, überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, die Begründung, die ich jetzt dafür gegeben habe, weil ich habe mich damit nicht weiter beschäftigt, die waren auch sehr, wahrscheinlich nicht so ausgefeilt wie die Begründung, die eventuell dann von anderen politischen Parteien dazu gegeben werden. Rechtfertigungen dafür, warum das so ist und so weiter, von wegen politische Bildung. Auf jeden Fall ist das was, das hat sich so in den Köpfen der Menschen dort festgesetzt. Die sind wirklich total davon überzeugt, dass dort Menschen dafür bezahlt werden, gegen sie zu demonstrieren und gegen ihr Grundrecht vorzugehen damit. Und das wird auch in den Reden der AfD immer wieder gesagt und behauptet und ja, es setzt sich dann fest. Und das sind eben die Sachen, die man auch im Internet beobachten kann. Also ich bin immer noch irgendwie fassungslos mitunter, was Leute wirklich glauben, von wegen hier die geschlachteten Ziegen von der EGA oder so. Und was ich da immer noch nicht verstehe, ist, warum Menschen das einfach glauben, obwohl eben es einfach auch Gegenbeweise gibt, also die leben noch. Welchen besseren Gegenbeweis könnte es geben? Aber wahrscheinlich wurden die dann auch von Göttingen aus dem Zoo hier rangekarrt oder so. Ich weiß es nicht. Es ist immer noch irgendwie interessant und erschreckend, diese Dynamik zu beobachten von dem, wenn da oben einer steht und was erzählt und wie Leute sich dann noch heiß reden, im Publikum auch. Und ich frage mich halt noch, wo es hinführt.
Aber gibt es da irgendeine Reaktion darauf? Also wenn man gerade zum Beispiel auch Beiträge liest und dann die Kommentare unten drunter zum Beispiel, wird ja oft von AfD-Seite oder von Seiten aus der Neuen Rechten oder ähnlichen ja geschrieben, dass man halt irgendwie selbst noch verblendet sei und die Wahrheit noch nicht mitbekommen hätte. Gibt es da irgendeine Reaktion darauf, dass die Ziegen doch noch leben? Und
das ist ja auch wieder das Erschreckende oder das, wo ich auch immer noch versuche, irgendwie was für mich herauszufinden. Wenn man versucht, mit diesen Menschen zu reden, und ich bin gestern mal in so ein Gespräch reingeraten, mehr oder weniger. Da ging es darum, ob da Nazis bei der AfD-Demo sind oder nicht. Dann kommen eben so Argumente wie, naja, es gibt ja überall so Leute, die sich damit dranhängen, die nicht unbedingt erwünscht sind. Und deswegen sind wir ja noch keine Nazis. Und wenn ich dann sage, naja, es wird ja auch nicht gesagt, dass hier überall, dass alle hier Nazis sind, sondern dass hier auf jeden Fall eine Menge Nazis teilnehmen, dann wird plötzlich gesagt, ja, aber wir sind doch nicht alle Nazis. Es ist überhaupt, also argumentativ überhaupt kein Rankommen. Es interessiert dann auch nicht. Und sobald sie halt dann nicht mehr weiter wissen, fangen sie auch mit einem anderen Thema an. Sowas wie, na, haben Sie denn eine Lösung für die Flüchtlingskrise? Oder es interessiert einfach nicht, wenn man dann eigentlich schon sagt, hier, es gibt Beweise und so weiter, und interessiert die Leute nicht.
Da muss ich dir kurz widersprechen, es gab tatsächlich schon Stimmen, die gesagt haben, dass das alles Nazis sind, die da langlaufen. Da hat sich zum Beispiel Frau Henning-Welso so sehr, wie ich finde, sehr ungeschickt und naiv verhalten, als sie bei Twitter irgendwas gepostet hat von wegen, ich habe da keine besorgten Bürger gesehen, ich sehe da nur Nazis oder so. Und darauf beziehen die sich halt. Das haben die ja dann auch auf ihr großes Plakat transparent irgendwie bei der zweiten AfD-Demo schon, glaube ich, gedruckt gehabt und von wegen Strafanzeige ist gestellt, hast du nicht gesehen. Also das sind genau die O-Töne, auf die sie sich beziehen, oder wenn Herr Gabriel die alle mal so generell als Pack bezeichnet. Das ist auch das genau das, worauf die sich beziehen und weswegen die wütend sind und weswegen die immer wieder damit ankommen.
Dann habe ich mich an der Stelle unpräzise ausgedrückt. Da wurde direkt mir vorgeworfen, ich hätte behauptet, hier seien alles Nazis. Und ich habe dezidiert gesagt, dass hier auch Nazis teilnehmen und dass ich das verfolgt habe und belegen kann. Und das Ding ist, dass sie mich halt in so eine Mithaftung nehmen für irgendwas, was irgendjemand gesagt hat, und eben sie sagen doch und sie sagen doch, dabei habe ich das gar nicht gesagt. Das ist dann das Problem in der Diskussion mit Leuten, dass sie halt einem gar nicht zuhören, sondern halt irgendwas sagen, was sie irgendwo gelesen haben, und einem das vorwerfen, weil was kann ich dafür, was Frau Henning-Welso getwittert hat?
Bleiben wir weiter beim Publikum. Ja. Vor ein paar Wochen gab es ja durchaus auch den Fakt, dass Herr Brandner, glaube ich, sich explizit auch gegen Nazis ausgesprochen hat. Hat sich da was geändert? Weil ich habe zumindest schon mitbekommen, dass ich dass sozusagen die Nazis, die dann bei der Tygida-Veranstaltung waren, zum Beispiel sich davon eher abgewendet haben, gesagt haben, irgendwie, wir sind doch alle gemeinsame Rechte, warum distanziert ihr euch jetzt von uns?
Ja, genau, das haben wir letzte Woche auch nochmal ausgeführt. Da hatten wir auch dankenswerterweise auch Beiträge von der Tygida-Demonstration. Die haben sich tatsächlich voneinander so ein bisschen abgespalten, sage ich mal, oder voneinander distanziert. Wo ich jetzt aber, also letzte Woche war es so, da habe ich irgendwie wahrgenommen, es waren weniger Nazis da, auch weniger Nazis, die man jetzt irgendwie vom Gesicht und vom Namen her kennt. Nazis, die man vom Gesicht und vom Namen her kennt, habe ich diese Woche auch nicht gesehen. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass der Nazi-Block jetzt wieder größer geworden ist. Dass die irgendwie mal eine Woche ausgesetzt haben und jetzt aber so nach und nach doch wieder irgendwie da wieder dazustoßen. Weil zum Beispiel, als die Gegendemo kam, war diesmal der Block an der Absperrung viel größer, der sich da also dahin bewegt hat quasi zur Gegendemo, um zu gucken, was da so rumläuft. Und das waren halt, also das war ein großer Block von Thor Steiner, Alpha Industries, Thor Steiner und so weiter. Und wenn die schon so dastehen und irgendwie Stinkefinger zur Gegendemo zeigen und was grölen und blöken und sowas anhaben, dann weiß ich nicht, ob ich da noch lange drüber nachdenken muss, ob das Nazis sind oder nicht. Und von diesen Leuten standen halt relativ viel dann an dieser Absperrung. Aber auch im Publikum hatte ich das Gefühl, dass wieder mehr Nazis da waren. Also auch an diesen Zeichen zu erkennen, an irgendwie ihren Thor Steiner Jacken oder Mützen teilweise auch. Und ja, Hitlergruß habe ich auch einmal gesehen, wo ich so dachte, schön, also so ein Typ, der irgendwie seine Hand so ganz komisch geschwenkt hat und dann versucht hat, es als Winken zu tarnen, und da kam dann aber keiner mehr danach irgendwie. Ich habe dann noch geguckt, irgendwie so 2 Minuten, kommt dann da jemand zu ihm, war aber nicht, also war für mich auch relativ stramm irgendwie so. Ich dachte, okay, ja gut, das wird dann wohl einer gewesen sein. Und ich würde nicht sagen, dass da jetzt keine Nazis mehr mitlaufen. Ich würde schon sagen, dass da jetzt noch welche sind. Und ich würde auch, also so wie ich das gestern wahrgenommen habe, haben die eine Woche Pause gemacht irgendwie und kommen jetzt so langsam wieder dazu.
Das heißt, bei der AfD-Demo sind weiterhin Nazis vertreten und das muss man weiterhin auch dann von der Gegenseite aus auch halt auch gut aufpassen, wo man sich vielleicht auf den Nachgang und im Vorfeld noch hinbewegt.
Ja. Das konnte man ja auch über Twitter verfolgen, dass es da auch Zonen gab, in die man sich als Gegendemonstrant besser nicht bewegt. Und nochmal zum Thema keine Nazis, dann ist halt auch wieder die Frage, was ist eigentlich ein Nazi? Und wenn man sich das Publikum und was die halt grölen und was die halt, also auch in einer aggressiven Art und Weise, wenn sie mit Leuten reden, sagen, das ist dann auch, glaube ich, jedem so seine Sache, wo fängt der Nazi an, wo hört er auf? Und ist jemand ein Nazi, der eine national, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so eine Gesinnung eben hat? Ist das ein Nazi oder ist ein Nazi nur jemand, der Thor Steiner Klamotten trägt? Das ist, wie gesagt, eine Frage, die ich offen in den Raum stelle. Ich habe dazu keine abgeschlossene Meinung. Zumindest wie sie sich ja selbst immer noch zum Teil bezeichnen, dann, wenn sie sich ein bisschen abgeregt haben, nämlich als Asylkritiker. Also Kritik, dann ist diese Kritik zumindest nicht besonders konstruktiv, sagen wir mal so.
Wenden wir uns mal vom Publikum wieder weg und wenden wir uns mal wieder der AfD-Kundgebung zu. Ihr habt gesagt, dass Herr Höcke nicht da war, sondern der war krank, und der war ja innerhalb der letzten Wochen schon immer eine der prägenden und tragenden Figuren dieses ganzen Aufzugs oder der Kundgebung. Und wie hat sich denn diese Kundgebung jetzt gestaltet, wenn Herr Höcke nicht da war?
Also die erste Beobachtung dazu, als vorne in der Riege, wo sich so die Leute mit ihren Kameras und also die mit den richtig großen Kameras, die Journalisten aufgebaut haben, als das da so durchgesickert ist, dass Herr Höcke nicht da sein würde, ist tatsächlich auch einer deswegen gegangen. Der ist wirklich nur wegen Herrn Höcke gekommen. So viel zum Thema, inwiefern vielleicht das Thema auch in den großen, in den bundesweiten Medien überhaupt ernsthaft bearbeitet wird. Weil wenn ich nur dahin gehe, damit ich eben Höcke, weil der gerade Trending Topic ist, weil er bei Jauch war und so weiter, ist, finde ich, das ist auch keine gute Berichterstattung. Das Problem haben wir ja, ob nun die Nase Höcke da vorne steht oder die Nase Brandner oder sonst jemand.
Ja, aber ansonsten, also der Ablauf ist ja immer gleich, also es gestaltet sich nicht anders als sonst. Höcke wurde halt ersetzt durch Brandner. Brandner war dann der Hauptredner. Und davor gab es halt einige Leute aus anderen Bundesländern und Herrn Möller. Zwischendurch wurde ein Lied gespielt. Eigentlich alles wie gehabt, nur dass halt, ne, am Ende nicht Höcke geredet hat, sondern Brandner.
Also es war auch exakt dasselbe, dieser Ablauf. Vor dem Hauptredner wird ein Lied gespielt, das Licht wird ausgemacht, der Dom wird angestrahlt, alle freuen sich. Und dann kommt der Hauptredner, nur eben, wie schon gesagt, dieses Mal Herr Brandner.
Habt ihr denn auch so Ausschnitte mit von den ersten Rednerinnen und Rednern, sodass wir da nochmal reinhören?
Ja, wir haben Ausschnitte mit. Es gibt zum Beispiel hier einen Ausschnitt von dem Herrn Thorsten Weiß. Das ist der...
der Vorsitzende der Jungen Alternative Berlin.
Genau. Und also das, da muss ich direkt mal dazu sagen...
Der ist sehr gut angekommen.
Als der geredet hat, da ist mir... Also der hat relativ lang geredet und ich stand so vor so einer Box, die vor den Domstufen stand, und mir ist irgendwann so richtig anders geworden, weil der hat eine Rhetorik aufgefahren und auch eine Art und Weise, wie er gesprochen hat. Also das war eigentlich noch ein Ton schärfer als Höcke, würde ich schätzen. Und das hat mich auch ein bisschen an die O-Töne erinnert, die wir letzte Woche von Tygida gehört haben. Also der war sehr scharf drauf, um es mal so zu formulieren. Und von dem haben wir was mit, wo ich so das Gefühl hatte, er redet über die Jugend und dann vermischt er irgendwas von Kapitalismus und Konsum mit linker Gesinnung, und ich wurde irgendwie nicht schlau draus und bin mir irgendwie nicht sicher, ob er da wusste, wovon er redet.
Deutschlands Jugend ist auf Abwege geraten. Man hat die Mehrheit unserer Jugend zu wertfreien, selbstgerechten, gutgläubigen und dekadenten Menschen erzogen, die sich in einer rundum Wohlfühlkonsumgesellschaft betuttelt von antiautoritären Helikoptereltern Nesthockern gleich gemütlich und behaglich eingerichtet haben. Der Hedonismus, ich alles jetzt sofort, ist zur neuen Leitideologie dieser Jugend geworden und füllt das Wertevakuum aus, was uns die linken Gesinnungsideologen aufgezwungen haben. Wer nämlich ausschließlich konsumiert und verbraucht, der lebt nicht mehr, der fühlt nicht mehr, der existiert nur noch. Und das Motiv dahinter ist leicht zu durchschauen. Wer sich nämlich ausschließlich mit sich selbst beschäftigt, der begehrt nicht auf, der geht auch nicht auf die Straße und der fordert auch nicht seine demokratischen Rechte ein, sondern der geht shoppen und schaut im Fernsehen das Dschungelcamp.
Herr Weiß war das von der Jungen Alternative aus Berlin. Der hat kein allzu großes Vertrauen in die aktuelle Jugend, oder? Also der Stempel, die ja ganz schön abhängt, das damit zusammen, dass zumindest meiner Wahrnehmung nach auf den Gegendemonstrationen durchaus jüngere Leute rumspringen?
Ja, kann sein. Wobei ich auch sagen muss, auf der AfD-Demonstration sieht man jetzt tatsächlich auch nicht nur ältere Leute rumlaufen, da laufen auch einige jüngere Leute mit rum. Aber wie gesagt, er kommt da irgendwann mit der linken Gesinnung und erzählt dann danach irgendwas von Wertefreiheit und dass das gefüllt wird durch Konsumverhalten, und ich verstehe überhaupt nicht, wo der Zusammenhang ist. Irgendwie wird das für mich nicht klar, weil linke Ideologie ist, hat ja wohl ganz andere Werte und irgendwie hat das mit Konsum nicht mehr viel zu tun. Fand auch interessant, man hat es jetzt auf dem Ausschnitt noch ganz kurz am Ende mitgehört, als er von Dschungelcamp geredet hat, dass die Dschungelcamp gucken, diese Jugend, die ja so verwahrlost ist anscheinend, hat noch eine Frau gesagt, wie wir alle, also anscheinend gucken die auch Dschungelcamp, und fand es auch interessant, dass am Ende der Demonstration, als ich hinten am Mobilisten stand und Brandner geredet hat, da wurde neben mir über die Sendung Frauentausch gesprochen. Fand ich auch irgendwie komisch dazu gepasst.
Die Gegendemos werden ja hauptsächlich von den Jugendverbänden organisiert. Das heißt eben von diesen jungen Menschen, die ja ein Wertevakuum haben. Ja, dann frage ich mich, von welchen Werten die da eigentlich getrieben sind, das zu tun. Also irgendwo muss das wahrscheinlich auch irgendwie bei Big Brother oder keine Ahnung in welcher Sendung, für welchen Sender man jetzt noch Werbung machen kann, propagiert worden sein, dass das sowas cool ist. Also
ja, also anscheinend hat die AfD ihr Problem mit der heutigen Jugend und verortet sie bei wertelosen Hedonismus, wo aber auch immer das passt oder nicht.
Er hat auch sehr oft den Begriff Dekadenz benutzt. Das hat mich so ein bisschen an diesen einen Vorstoß erinnert, den die FDP mal vor langer Zeit gewagt hat. Spätrömische, neurömische Dekadenz oder was das war.
Wahrscheinlich eher die spätrömische, sozusagen, war ja dann der Untergang des Römischen Reiches folgte aufgrund der Dekadenz. Mhm. Insofern sieht sich die AfD wahrscheinlich in der Beschützerrolle des Römischen Reiches, womit sie ja sozusagen auch in guter deutscher Tradition stehen.
Und da schließt sich dann eben auch wieder der Kreis, weil er natürlich dann auch wieder schlussfolgert, unser Land, unser Volk wird keine Zukunft haben, solange Merkel an der Macht ist und so weiter und so fort. Darauf will er dann halt mit diesen, das ist seine Argumentation dann dafür, da will er dann drauf hinaus.
Wir haben jetzt den Herrn Weißkamp von der Jungen Alternativen. Wer war denn sonst noch vor Ort und hat noch geredet?
Am Anfang hat jemand geredet, der heißt Gerhard Höhne. Und bevor wir da näher drauf eingehen, also der Herr ist vom Kreisverband Aschaffenburg der AfD, hören wir uns das erstmal an.
Da muss ich jetzt kurz einschreiten und muss gestehen, dass ich den Ausschnitt vergessen habe. Aber wir hören Herrn Höhne auf jeden Fall nochmal ganz kurz gleich. Zu Herrn Höhne kann man eigentlich nur sagen, dass er, also das war ein ganz, ganz komischer Moment. Der hat angefangen bei der Veranstaltung und ist mit der Technik nicht zurechtgekommen und hat auch ganz wirres Zeug geredet. Also ich stand hinten zwischen Nazis, die sich über ihn lustig gemacht haben, die gefragt haben, ob er besoffen ist, weil er wirklich sich von einem Punkt zum nächsten irgendwie nur gestammelt hat. Und auch überhaupt, also es war auch überhaupt nicht ersichtlich, wo bei ihm der rote Faden lang geht und wofür oder wogegen er jetzt eigentlich argumentieren will. Und ich glaube auch, dass es den, also zumindest hatte ich so das Gefühl, als seine Rede dann vorbei war und er das Mikrofon schon abgegeben hatte und sich dann nochmal genommen hat, um nochmal irgendwas zu sagen, dass es den Organisatoren der Demo gar nicht so recht war, dass er gesprochen hat und wie lange er gesprochen hat, weil dann noch irgendein etwas mürrischer Kommentar von Herrn Siebold kam, von wegen, so, es ist aber auch mal gut hier.
Der Herr Höhne hatte halt das Pech, dass auch noch die Technik versagt hat, zudem, dass er jetzt schon kein besonders guter Redner war. Zwischenzeitlich gab es einfach mal so Ausfälle in der Technik. Und am Ende, das war so eine Situation, er hat sich das Mikrofon nochmal genommen, um eben zu sagen, hier, wir haben noch, also wer das, was ich gesagt habe, nochmal genauer nachlesen will, hier gibt es eine Broschüre gegen einen Unkostenbeitrag von 1 Euro. Und da hat Herr Siebold oder Herr Brandner, ich bin mir gar nicht sicher, ob nicht Herr Brandner dazwischendurch immer geredet hat am Anfang, sowas gesagt wie, okay, das war dann jetzt der Werbeblock, gut, tschüss, so.
Ja, aber wie gesagt, von Herrn Höhne gab es eigentlich noch einen Ausschnitt. Ich habe den leider gar nicht exportiert, also gar nicht gespeichert. Das tut mir ein bisschen leid. Ich werde das nachreichen und dann hier in unserem Mediatheksartikel diesen Ausschnitt nochmal extra hochladen. Einfach damit Leute auch mal sehen und hören, was der für ein wirres Zeug geredet hat und nicht nur wir hier irgendwas behaupten und das stimmt dann gar nicht. Wir hören aber mal einen anderen Ausschnitt, wo Herr Höhne auch drin vorkommt. Und zwar geht's da um Stolz und wie sich Herr Höhne und Herr Weiß in diesem Punkt widersprochen haben.
Wieder einmal folgen die Deutschen in einen kollektiven Machbarkeitswahnsinn, abgehobenen, realitätsfernen Politikern, die sie mit lobenden Worten, wie zum Beispiel, ihr könnt stolz auf euch sein, in den Abgrund taumeln lassen. Diese Worte sind subtile Mittel, in denen man Rindvieh auf dem Wege zur Schlachtbank folgsam hält.
Aber meine Freunde, was ich heute hier sehe, das ist wahrlich gewaltig, das ist großartig, das gibt Kraft und Hoffnung. Ich bin stolz, heute hier mit euch gemeinsam stehen zu dürfen. Meine Freunde, und dann gibt es ja noch die jungen Männer und Frauen, die heute hier stehen. Diese Jugend hat mit Weitblick und Scharfsinn die Probleme in unserem Land erkannt. Sie hat den Mut gefasst, dieser Fehlentwicklung offen entgegenzutreten. Sie will sich nicht benutzen lassen und sie fordert offen ihre demokratischen Rechte ein. Sie will sich ihre Identität nicht nehmen lassen und sie will in einem Deutschland aufwachsen, das frei ist von ethischen, kulturellen und religiösen Konflikten. Sie will in einem Deutschland aufwachsen, das sie zu Recht als Heimat bezeichnen kann. Wir brauchen diese Jugend für die politische Elite von morgen. Und deshalb fällt es mir auch leicht zu sagen, ich bin stolz auf diese Jugend.
Wenn wir jetzt mal annehmen, dass Herr Höhne die Wahrheit sagt, was ja dort alle von sich behaupten, die Wahrheit zu sagen, die man nicht sagen darf in Deutschland, dann hat er gerade die AfD-Demonstrantinnen und Demonstranten als Rindviecher bezeichnet.
Ich weiß gar nicht, ob man zu dem Ausschnitt jetzt auch noch mehr sagen muss, weil es ist ja relativ selbstentlarvend irgendwie. Höhne sagt, die, denen ihr hinterherlauft, die reden nur was von Stolz und das ist nur eine hohle Phrase. Und Weiß benutzt es aber im Brustton der Überzeugung, diesen Stolzbegriff irgendwie.
Und das ist auch eine Sache, die haben wir auch die letzten Male schon gehört. Es wurde ganz oft gesagt, entweder ich bin stolz, heute hier sein zu dürfen, bei euch Thüringerinnen, Erfurterinnen, wie auch immer. Oder eben, ich bin stolz auf euch, dass ihr hier auf die Straße geht. So, das ist auch nichts, was jetzt Herr Weiß quasi exklusiv so zum ersten Mal gesagt hätte. Aber was er noch exklusiv gesagt hat, dass das frei von ethischen Konflikten. Da könnte man jetzt einen Versprecher vermuten, dass er ethnische Konflikte meinte. Aber da sind wir uns nicht so ganz sicher.
Ja, also nochmal, um den Kontext klar zu machen. Er wünscht sich ein Land, also ein Deutschland quasi frei von ethischen, kulturellen und religiösen Konflikten. Das wünscht er sich. Was für meine Begriffe ein bisschen blauäugig ist, weil, also so gleich, wie sie die Menschen, die Deutschen auch haben wollen, wird es immer irgendwo Konflikte geben. Und ob die nur ethisch sind oder kulturell oder religiös, sei mal dahingestellt. Aber ein konfliktloses Land sich vorzustellen, ist halt krass, ein krasses Ideal, was irgendwie unerreichbar ist eigentlich.
Vor allem kommen wir da zu der Sache, die sie ja immer beschwören, die sie den Rotfaschisten unterstellen, nämlich, dass sie alle zu einem Einheitsbrei vermischen wollen. Und was wäre es denn anderes als ein Einheitsbrei, wenn wir keinerlei Konflikte mehr hätten? Vor allem möchte ich eigentlich gar kein Land ohne ethische Konflikte. Ich möchte schon, dass Leute über ethische Konflikte auch weiterhin nachdenken. Und die Welt ist nun mal etwas komplexer.
Ich würde mir schon auch ein Land ohne ethische Konflikte wünschen, aber ich versuche halt, das realistisch zu betrachten und denke mir, ist eher unwahrscheinlich. Und wir machen hier weiter mit unserer kleinen, aber feinen AfD-Nachbetrachtungs-Sondersendung.
Und zwar kommen wir jetzt zu einem neuen Feind, den die AfD für sich ausgemacht hat, nämlich wurde ja letzte Woche Donnerstag offiziell bekannt gegeben, die Gründung einer Initiative namens Mitmenschlich in Thüringen.
Und was ist Mitmenschlich in Thüringen? Kann das einer von euch erklären?
Das ist ein relativ breites Bündnis von Menschen, die sich jetzt nicht konkret gegen die AfD aussprechen, sondern eher für Mitmenschlichkeit. Und die versuchen zu zeigen, dass Thüringen bunter, weltoffener und nicht so braun ist wie die AfD und wie das Bild, das die AfD gerade von Thüringen vermittelt, weil sie ja gerade überall in den Medien präsent ist.
Okay, was macht diese Initiative Mitmenschlich in Thüringen?
Sie will am 9. November erstmal eine große Veranstaltung auf dem Domplatz, glaube ich, abhalten mit allem möglichen bunten Kram, wo ich jetzt auch gar nicht genau informiert bin, was da jetzt alles passieren soll, aber und wollen dann danach noch weitermachen, aber ich stecke halt nicht drin in diesem Bündnis, ich weiß nicht genau, was die planen.
Aber wer sich da näher informieren möchte, die Pressekonferenz kann man auch auf www.radio-frei.de sich nochmal anschauen und ich denke, da gibt es dann auch Links zu weiteren Informationen zu dem Thema.
Ja, auf jeden Fall hören wir gleich den Herrn Stefan Möller, den parlamentarischen Geschäftsführer der AfD im Thüringer Landtag. Und da ist es nochmal wichtig dazu zu sagen, weil der Ausschnitt, den wir da haben, der beginnt vielleicht etwas verwirrend. Am Anfang bezieht er sich auf die Mitglieder dieses Mitmenschlich-Bündnisses. Also er redet quasi gerade über das Bündnis und darüber, welche Leute da in diesem Bündnis sind und welche Organisationen.
Halbwegs verstehen kann man das noch bei muslimischen Religionsgemeinschaften, die natürlich ein Interesse daran haben, dass der Zuwachs des muslimischen Bevölkerungsanteils zunimmt. Deswegen zählen da eben auch zum Beispiel die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde hinzu, eine Gemeinde übrigens, die im letzten Jahr in Verdacht geriet, Bescheinigungen, die in Asylverfahren benötigt werden, oft nur gegen hohe Spendenzahlungen auszugeben. Wir leben in einer Zeit, in der sich das rot-rot-grüne Lager überhaupt erstmal schwer damit tut, überhaupt von einer Staatskrise zu sprechen, in Anbetracht der Asylkrise. Und wir als AfD, wir übernehmen diese Aufgabe als Oppositionspartei und wir illustrieren das an vielen Fakten und Beispielen, die leider in der Berichterstattung häufig weggelassen werden. Und ja, diese Fakten machen Angst. Diese Fakten machen ganz berechtigt Angst. Und sie machen schon deswegen berechtigt Angst, weil man eben auch die Unfähigkeit zur Umkehr bei den Altparteien kennt. Die AfD, da kann man nicht einfach nur das Schüren von Ängsten unterstellen. Das ist eine unredliche Strategie, die im Grunde den Überbringer der schlechten Nachricht für selbige verantwortlich macht.
Das ist jetzt gemein. Der sagt die ganze Zeit, dass er Fakten bringen wird und ihr schneidet einfach ab, bevor er die Fakten gebracht hat.
Hat er doch gar nicht. Wichtiger war eigentlich auch, also, er hat auch danach keine Fakten gebracht. Du hast mich gerade total verwirrt. Wichtig war eigentlich an dem Ausschnitt, dass davor er über die, ich habe mir den Namen nicht behalten, eine muslimische Organisation Ahmadiyya-Gemeinde, genau. Und dass er da gesagt hat, dass da ein Verdacht bestanden hätte. Aber ein Verdacht ist ja auch kein Faktum. Das heißt, er spricht von Verdacht und behauptet dann aber, die AfD würde Fakten liefern.
Also ich finde auch, dass das ein einfach eine Anmutung macht, nämlich dass er erst sowas, wirklich so eine Behauptung in den Raum stellt, die ein Verdacht ist, wo wir jetzt auch nicht weiter, ehrlich gesagt, noch recherchiert haben nachts. Aber er hat es ja selber als Verdacht bezeichnet. Also wird es dafür keine Beweise bisher geben und kein belegter Fall sein. Und dann zwei Sätze später spricht er von Fakten und die AfD ist ja kein Angstmacher, die bringen halt nur die Fakten auf den Tisch und dass diese Fakten ja doch Angst machen, das zeigt halt wieder so dieses auf, dass was ich schon oft beobachtet habe und was mir Angst macht, dass sich da Leute auf eine Bühne stellen und Dinge behaupten und als Wahrheit hinstellen und unten die Leute das nachplappern und genauso, was sie im Internet noch gelesen haben, auch immer als die Wahrheit hinstellen, die man ja nirgends sagen darf. Das macht mir persönlich Angst. Und ich weiß nicht mehr, wohin damit.
Weil ich hier nochmal ganz kurz, bevor uns irgendwer vorwirft, Lügenpresse hast du nicht gesehen, weil du gerade gesagt hast, zwei Sätze später. Ich habe zwischendurch aus dem O-Ton von Herrn Möller ungefähr 30 Sekunden rausgenommen. Also das waren nicht direkt zwei Sätze später, sondern er hat zwischendurch nochmal irgendwas über evangelische und katholische Kirche gesagt, was aber in dem Kontext auch nicht weitergebracht hat irgendwie. Also das waren jetzt nicht zwei Sätze später, das waren, weiß ich nicht.
Fünf Sätze später.
Fünf Sätze später oder so.
Aber da waren zwischendurch auch keine weiteren Fakten oder so?
Nö. Nö. Ach naja, also ich meine, man sollte halt auch nicht Fakten erwarten, wenn man auf eine AfD-Demo geht.
Nur die Wahrheit, nichts als die Wahrheit sollte man dort erwarten.
Wahrscheinlich.
Genau, aber was erwartet man denn wirklich da oder was hat euch denn gestern noch erwartet?
Haben wir noch was zum Thema mitmenschlich? Sonst würde ich da.
Wir haben noch eine ganze Menge zum Thema mitmenschlich. Also Möller ist ja eine ganze Weile drauf eingegangen und Brandner später auch nochmal. Wir können gleich noch das nächste zum Thema mitmenschlich machen. Ich glaube, das kommt auch in dem Ausschnitt vor. Wie Herr Möller die AfD als den großen Freund der Juden in Deutschland darstellt.
Letzten Endes speist sich der neue Antisemitismus in Deutschland, wie auch in unseren europäischen Nachbarländern, vor allem aus dem radikalen Islam, aus dem Islamismus. Gerade die jüdische Gemeinde hätte also allen Grund, angesichts einer starken muslimischen Zuwanderung eine skeptische Haltung gegenüber einem linksradikalen Konzept offener Grenzen an den Tag zu legen. Und dass dies nicht geschieht, das liegt vermutlich darin begründet, dass man in der deutschen jüdischen Gemeinde aus historischen Gründen noch größere Ängste vor einer nationalkonservativen politischen Bewegung hat. Das ist schade, denn wer sich sachlich mit uns auseinandersetzt, wer insbesondere bereit ist, unsere Argumente zuzuhören, der würde diese Angst schnell ablegen können. Und er würde erkennen, dass gerade Juden in Deutschland in der AfD einen zuverlässigen Verbündeten finden würden. Doch das geht natürlich dann nicht, wenn man sich seine Meinung bildet aus den Überschriften der Bildzeitung oder aus den zusammengerissenen Aussagen in sonstigen Medien oder aus der Hetze von SPD-Politikern über die AfD oder eben auch Pegida. Dann kommt eben am Ende ein Bild raus, was nichts anderes ist als ein Vorurteil. Aber ich sage hier, wir waren, und auch ihr, wir waren nie Fremdenhasser, als die wir dargestellt werden.
Das waren sie also nie. Sie haben also gar nichts gegen Fremde, oder sie hassen sie zumindest nicht. Und wie bringt er den Bogen jetzt vom der pro-jüdischen AfD zum Fremdenhass?
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Sind Juden denn für sie Fremde? Ich dachte, darüber wären wir inzwischen hinweg, dass jemand, egal, also wenn er eine andere Religion hat, deswegen ein Fremder ist. Das war eben an der Stelle, glaube ich, nicht geschnitten, oder? Korrigier mich, falls es doch geschnitten war, zusammengeschnitten.
Nee, ich glaube, da war nichts geschnitten
mittendrin. Ich habe mir das nämlich auch so notiert, dass ich das nicht verstanden habe, wie er eben von diesem Wir sind die Judenfreunde, wir sind eigentlich, wir könnten euer stärkster Verbündeter sein, wenn ihr nur unsere Argumente hören würdet. Dann kommt aber kein Argument, dann kommt nur das mit der, hier, ihr lest doch eh alle die Überschriften von der Bild-Zeitung, deswegen habt ihr Vorteile gegen uns. Und wir waren nie Fremdenhasser. Das ist halt auch ein Bogen, den ich sehr, sehr, sehr seltsam finde.
Ja, und der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, kam auch relativ kurz nach dem Ausschnitt, den wir davor noch gehört haben. Also da war auch nicht viel Zeit dazwischen. Das heißt, er hat immer noch darüber geredet, welche Leute alle an diesem Bündnis teilnehmen. Also jüdische Organisationen, muslimische Organisationen und so weiter. Und ich finde es relativ interessant und auch bezeichnend, dass er sich da so ein bisschen als Spalter generiert. Also er versucht, die jüdischen Organisationen quasi vor den muslimischen zu warnen. Ne? Also die AfD ist sehr judenfreundlich, aber was Muslime angeht und was den Islam angeht, da ist man eher so, na, ich sag mal, vorsichtig. Also wenn er wirklich so großherzig und so mitmenschlich wäre, wie er immer behauptet und wie die AfD dann auch immer behauptet, dann denke ich mir so, ja, dann freu dich doch, dass diese beiden Religionen miteinander in Kommunikation treten, dass die miteinander reden, dass die sich, also ich meine, natürlich in einem Bündnis, was ihm nicht gefällt, sei dahingestellt, aber dass sie miteinander ins Gespräch kommen und irgendwie Gemeinsamkeiten finden, wo sie gemeinsam dafür sein können.
Und dann wäre vielleicht auch noch eine Frage, wie historisch eigentlich die Gründe sind, warum vielleicht Menschen jüdischen Glaubens, die in Deutschland leben, mehr Angst haben vor der rechten Seite dieses Landes. Ich als Laie, der sich damit nicht beschäftigt, höre, wenn irgendwie jüdische Friedhöfe geschändet werden, davon, dass dort Hakenkreuze zu sehen sind. Es wäre mir neu, dass da irgendwie irgendwelche Halbmonde oder so drauf geschmiert werden.
Wobei man da natürlich schon sagen muss, dass es gerade in Berlin und ähnlichen Städten schon Übergriffe gerade aus migrantischen Communities auf Rabbiner und Ähnliches gegeben hat und das in Frankreich ja ein ganz heißes Thema auch ist und in Frankreich auch es ja sozusagen auch schon einen Aufruf gab, dass Jüdinnen und Juden das Land verlassen sollen. Und da gab es vor allem Angriffe in der Tat aus einer muslimischen Community heraus. Also insofern, den Punkt hat er schon so ein bisschen, aber auf der anderen Seite das, was John gerade gesagt hat, mit wenn die Leute halt miteinander reden und wenn die muslimische Community mit der jüdischen Community gemeinsam redet, dann ist das ja wiederum genau auch die Art und Weise, sowas zu verhindern und da irgendwie entgegenzusteuern und da sozusagen die Grenzen und den Hass abzubauen.
Was ja trotzdem nicht heißt, dass es eben den Hass und die Vorurteile Juden gegenüber von der rechten Seite nicht gibt in Deutschland. Das heißt es ja deswegen noch lange nicht. Nur weil es den von der anderen Seite zum Teil auch gibt.
Hören wir noch einen letzten Ausschnitt von Herrn Möller, wo er über Flüchtlinge redet und mich gefragt habe, wie er Flüchtling definiert, beziehungsweise ab wann ein Flüchtling kein Flüchtling mehr ist.
Im Aufruf dieses Bündnisses ist zum Beispiel die Rede davon, dass Geflüchtete Schutz suchen. Man suggeriert also, dass es in der öffentlichen Diskussion nur um schutzbedürftige Flüchtlinge geht. Dass seit Jahren nur ca. ein Drittel der Asylanträge in Deutschland erfolgreich sind, das verschweigt man lieber. Verschwiegen wird auch, dass nahezu alle Menschen, die hier einen Asylantrag stellen, nach Deutschland über einen sicheren Drittstaat einreisen, in dem die Menschenrechte gewährleistet werden und keine staatliche Verfolgung stattfindet. Denn Deutschland ist durch sichere Drittstaaten umgeben und die Menschen kommen auch nicht mit dem Schlauchboot über die Nordsee zu uns. Das Bündnis verschweigt diese Tatsache lieber, weil sie offenbaren, dass es sich bei einem Großteil der Menschen, die hier einen Asylantrag stellen, im Zeitpunkt des Grenzübertritts nach Deutschland eben nicht um Flüchtlinge handelt, sondern dass diese Menschen wegen der im Vergleich zu unseren Nachbarstaaten hochattraktiven Sozialleistungen zu uns kommen. Das, liebe Freunde, ist aber kein Fluchtmotiv. Und ihr wisst das selbstverständlich. Selbstverständlich verwehrt sich niemand unter uns gegen die Annahme von wirklich verfolgten Flüchtlingen. Denn auch wir sind weltoffen und menschenfreundlich.
Hat das wieder gesagt, ne? Ist er wieder weltoffen und menschenfreundlich.
Hat er auch noch dazu gesagt, wie denn, wo er schon darauf hingewiesen hat, dass Deutschland ja von sicheren Drittstaaten umgeben ist, wie denn dann die Flüchtlinge noch nach Deutschland kommen sollen, um seine Weltoffenheit irgendwie so auch annehmen zu können?
Na, mit dem Schlauchboot über die Nordsee, ganz klar.
Anscheinend. Also nee, hat er nicht gesagt, aber er möchte es ja auch gar nicht, ne? Ich finde das irgendwie ganz merkwürdig, wie da argumentiert wird. wenn man einmal in einem sicheren Drittstaat ist als Flüchtling, dann ist man kein Flüchtling mehr und darf nicht mehr sich so nennen und nicht mehr weiterziehen. Was ist das für eine ganz merkwürdige Argumentation? Und da fällt mir auch noch was ein, was wir jetzt auch nicht in den Ausschnitten mit drin haben, aber wo ich auch kurz gezuckt habe. Da ging es wieder darum, dass gegen Merkel, und Merkel will ja die europäischen Außengrenzen viel lieber sichern als die deutschen Grenzen, und man wünscht sich aber ein Europa der Vaterländer, und irgendwie erscheint mir das alles nicht schlüssig, weil wenn die AfD tatsächlich so menschenfreundlich ist und auch so europafreundlich und dann aber ihr eigentliches Ziel ist, dass sie die deutsche Grenze nur sichern will, dann frage ich mich, wo ist denn da die europäische Zusammenarbeit, die sie so predigen? Und ja, Jana?
Ich frage mich an der Stelle auch, wie das eben für die anderen europäischen Vaterländer aussehen soll, wie Spanien, wie Griechenland, wie Italien, die eben, ich nenne es jetzt mal, an der Peripherie liegen, die sollen wir mit diesem Problem komplett allein lassen? Und wir sind das reiche Deutschland, das eben, keine Ahnung, Insel der, wie nennt sich das, Glückseligen oder was auch immer?
Zumal, also wenn die anderen Länder um uns herum auch so Vaterländer wären nach dem Vorbild der AfD oder nach dem Denken der AfD, dann würden die auch ihre Grenzen total dicht machen und dann wäre da auch nichts mehr mit Menschlichkeit irgendwie.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also das, wie er das erklärt, das klingt für mich einfach wie eine Dystopie aus irgendeinem Videospiel oder so, wo man das auch hat. Man hat irgendwie so zentral so eine Stadt oder so ein Ort irgendwie, wo eben die Reichen, die Glück hatten, dass sie dort geboren wurden, eben leben, und dann gibt's so eine Peripherie, wo irgendwie der Rest lebt unter ganz, ganz erbärmlichen Bedingungen. Und so, daran erinnert mich das so ein bisschen, was er da versucht hat aufzumachen. Und trotzdem auch, was John, was du ja, glaube ich, auch noch meintest, dieses, wann ist der Flüchtling eigentlich ein Flüchtling? Sobald er einen sicheren Drittstaat betreten hat und dann in Richtung eines anderen Staates verlässt, ist ja kein Flüchtling mehr oder was? Also, nee.
Der Flüchtlingsbegriff oder auch, sagen, wie sich, wie auch immer das gerade nochmal, der Herr Möller, irgendwie so in Europa verortet, ist nicht so richtig klar geworden auf der gestrigen Veranstaltung und anscheinend auch auf den Veranstaltungen davor nicht. Ansonsten hättet ihr es wahrscheinlich noch angebracht.
Ich würde gerne abschließend noch was sagen zum Bündnis Mitmenschlich und wie gegen dieses Bündnis dort rhetorisch vorgegangen wurde. Und zwar hat er sich ja einige Mitglieder dieses Bündnisses herausgepickt und dann eben sie, also gegen sie argumentiert, auch aus seiner Perspektive. Das waren eben vor allem die verschiedenen Religionsgemeinschaften, die Gewerkschaften an sich, dann diese absolut linksfaschistischen Vereine und Verbände, die dort sich engagieren. Wen er natürlich nicht explizit genannt hat, ist die Gewerkschaft der Polizei. Die ist dort auch mit drin. Aber das würde auch nicht in das Weltbild der AfD und auch nicht der Demonstranten dort passen. Außerdem zum Beispiel so Organisationen wie den Landessportbund, den Thüringer Tischtennisverband, das Theater Erfurt, die Bachwochen, den Lesezeichen e.V. und sogar den Heimatbund Thüringen. Und natürlich kann man das dort nicht nennen, weil dann würde man sich vielleicht tatsächlich fragen, okay, ist der Heimatbund, wenn die sogar, die ja das deutsche Brauchtum pflegen, würde ich jetzt mal annehmen vom Namen her, dann muss ich mir vielleicht doch mal Gedanken darüber machen, ob dieses Bündnis vielleicht ja mit dem, was ich hier jetzt mache, doch nicht so ganz übereinstimmt.
Und wer will, kann er das mitmenschliche Bündnis zumindest in Ausschnitten am 9. November kennenlernen bei der großen Veranstaltung auf dem Domplatz und da vielleicht auch ja noch Kontakt zu den Organisatorinnen und Organisatoren knüpfen und selbst die Leute kennenlernen und mal schauen, denn wir werden vielleicht wahrscheinlich auch mit Ständen oder Ähnlichem vorhanden sein oder vertreten sein. Vom mitmenschlich zu einem anderen Aspekt der AfD-Kundgebung oder was waren denn noch Themen, die angesprochen wurden?
Naja, Themen sind nicht viel wirklich. Also wie gesagt, mit Herrn Möller sind wir jetzt durch. Das war der vorletzte Redner. Jetzt kommt Herr Brandner. Und Herr Brandner hat eigentlich nur gehetzt. Also mir fällt auch kein anderes Wort dafür ein. Es ist nicht nur die Tonlage, sondern es ist auch die Art und Weise, wie er inhaltlich über Themen und Menschen und Organisationen spricht. Und viel Inhalt ist da nicht mehr auszumachen irgendwie. Und bei Herrn Brandner ist es recht interessant, wie er sich beschwert darüber, wie die Menschen in der AfD-Demo bezeichnet werden und seine Partei bezeichnet wird, dass er sich darüber irgendwie beschwert und das nicht okay findet, aber wie er selber in einer Tour nur austeilt und hetzt und Leute diskreditiert, das finde ich atemberaubend bei ihm. Und wir hören erstmal, worüber er sich beschwert.
Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ja. Ich persönlich nenne ihn auch gerne den dicken Vize-Sigi. Ja. Sigmar Gabriel wurde zu Recht dafür gescholten, als er uns alle als Pack bezeichnete. Wie abgründiger und menschenverachtender ist aber die Titulierung von Menschen von uns allen, die aus Sorge um sich und ihre Heimat auf die Straßen gehen, als Ratten. Und die Bischöfe machen da fleißig mit. Pfui, schämt euch, sage ich dazu, zum versammelten Gutmenschentum. Wo kommen wir hin, wenn alles versammelte Pseudo-Gutmenschentum alle diejenigen, die sich Sorgen um unser Land machen, als Ratten bezeichnet? Ratten.
Also das scheint ihn hart getroffen zu haben. Man hat es jetzt am Anfang auch schon gehört, ne? Der dicke Vize-Sigi. Das ist so, dass die Rhetorik, die Brandner die ganze Zeit verwendet. Und auch, also bei dem Beispiel fand ich es auch absurd, weil er ist ja selber kugelrund irgendwie, wie er sich dann noch über andere lustig machen kann, dass sie irgendwie dick sind. Und ja.
Zwergenhafte Ramelow und was man nicht alles da immer hört.
Ja, genau. Und Pygmäen und so Zeug halt. Irgendwie, also das scheint ihm sauer aufgestoßen zu sein, dass da irgendwer das Wort Ratten in den Mund genommen hat.
Vorher aber auch schon die Bezeichnung Pack, wobei man eben dazu sagen muss, dass die AfD selbst ja auch die Gegendemonstranten und Demonstrantinnen auch gern mal als Pack bezeichnet und noch viel expliziter auch die AfD-Demonstranten auch oft den Ruf Lumpenpack skandieren, zum Beispiel, wenn es eben um die vermeintliche Bezahlung der Gegendemonstrantinnen und Demonstranten geht.
Wenn man den Brandner reden hört, dann merkt man, also ich sollte das Wort Mann vermeiden, also ich merke, wenn ich den Brandner reden höre, dass das von ihm auch keine Notwehr ist oder irgendwie, dass er sich dazu gezwungen fühlt, dass er irgendwie jetzt nur reagiert auf Leute, die ihn irgendwie beleidigen würden oder so, sondern der macht das von sich aus, das macht ihm richtig Spaß, dass er da so über Leute herziehen kann, weil das sich auch wirklich durch die ganze Rede zieht und weil er da auch, also der macht das immer mit einem fiesen Grinsen im Gesicht und also das hört man auch aus seiner Stimme irgendwie so raus, finde ich, dass er da einfach nur Spaß dran hat, irgendwie Leute zu diskreditieren in einer Tour und dass das irgendwie so sein Mittel ist, mit dem er sich irgendwie ausdrücken kann.
Man hört es vielleicht auch sehr deutlich daran, dass er gern auch mal schmunzelt, wenn er so Begriffe in den Mund nimmt.
Und dabei ist mir egal, ob hier heute Abend 2, 3, 4, 5 oder 10.000 Menschen stehen und ob die Staatsmedien nachher gar nichts darüber berichten oder mitteilen, hier wäre ein paar versprengte Dutzend von Menschen gewesen. Wir erkennen es nicht genau, wie viele da sind, weil ja euer Merkwürden vom dunklen Dom mal wieder den Strom spart und die Hauptsicherung rausgedreht hat. Sie verkörpern, Herr Neimeyer, Sie verkörpern das wirkliche Dunkeldeutschland. Sie sind ein Kirchenfürst der Dunkelheit. Was Sie da treiben, versteht kein Katholik. Und ich bin einer. Herr Neimeyer, Sie agieren meilenweit an den Katholiken und den Gläubigen vorbei. Mir ist wichtig, dass hier heute Abend tausende vernünftige Menschen und Bürger dieses Landes stehen, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Herzlich willkommen, ihr Tausende, und vielen Dank. Vielen Dank dafür, dass ihr hergekommen seid, trotz weiter Anreisen, finanzieller Aufwendungen, Spießroutenlaufen durch besoffene, krakelnde Horden der linksfaschistischen Schlägertrupps, durch Berufsdemonstranten und Straßenschläger, die aus den Steuergeldern von der Ramelow-Regierung ihren Judaslohn, Herr Neimeyer, erhalten und damit ihr Billigbier und ihren Fusel kaufen. Ich frage mich, bekommen die eigentlich inzwischen auch den Mindestlohn? Das würde erklären, warum sie nach etwa einer Stunde verschwinden und ihre Trillerpfeifen mit nach Hause nehmen, denn 8,50 Euro reichen für einen gescheiten Fuselrausch.
Ja, das ist auch nur ein Ausschnitt, wo, also im Prinzip hätte man fast jede Passage aus der Brandner Rede nehmen können und es wäre genauso ausgefallen.
Warum ich mich, glaube ich, auch noch dafür ausgesprochen habe, war zum einen, hier hat man auch noch mal diese Lumpenpackrufe gehört und zum anderen auch noch mal diese Sache mit dem Mindestlohn. Und da kann man ja auch an der Stelle noch mal ganz, ganz deutlich sagen, falls uns jemand von diesen AfD-Nasen da irgendwie hört, die Leute, die gehen von der Demo so zeitig weg, weil bei der dritten Demo es einfach absolut eskaliert ist. Was übrigens auch dieses Bündnis erstmal überhaupt auf den Plan gerufen hat, beziehungsweise die Gründung dieses Bündnisses. Es ist danach einfach so dermaßen eskaliert, da wurden Leute durch die Straßen gehetzt und deswegen haben sich die Organisatorinnen und Organisatoren der Gegendemo überlegt, wir gehen geschlossen zur Demo hin und gehen auch ein bisschen eher geschlossen wieder zurück, damit eben Leute nicht schutzlos in kleinen Gruppen durch Erfurt gejagt werden. Das ist der einzige Grund dafür.
Ja, ein Grund, den Herrn Brandner anscheinend nicht kannte. Aber
oder nicht kennen möchte oder vor allem auch nicht offiziell sagen möchte.
Ich glaube auch eher, dass es daran liegt, dass er es nicht kennen möchte und dass er es auch gar nicht, also dass er das auch gar nicht den Leuten, die da stehen, nahe bringen möchte, weil diese Rhetorik von den linksfaschistischen Spinnern und was er da alles erzählt, die ja nur bezahlt sind und so, die ist einfach für ihn zu wirkungsvoll und da hat er auch zu viel Spaß dran. Nochmal ganz kurz auf den Anfang des Ausschnitts würde ich mich gerne nochmal beziehen, wo er sagt, dass ihm die Zahlen der Demonstranten egal sind, was ich recht bemerkenswert finde, weil vorher waren sie ihm nie egal. Bevor die Zahlen quasi geschrumpft sind, war es immer wichtig, nochmal das zu betonen, wie viel da sind, beziehungsweise wie viel man selber sieht und schätzen würde, wie viel es sind. Das war immer ganz, ganz wichtig und da ordentlich auf die Kacke zu hauen und plötzlich jetzt, wo man irgendwie merkt, das werden weniger, da ist es dann gar nicht mehr wichtig, fand ich irgendwie auch bemerkenswert.
Ja, Herr Brandner scheint sozusagen mehrere seiner Feindbilder gefunden zu haben und hat sie ja irgendwie auch recht eindeutig tituliert. Ihr habt bei einer der letzten Sendungen mal gesagt, dass Herr Brandner so ein bisschen bei den sonstigen Veranstaltungen die Rolle des Lückenfüllers, irgendwie der Pausenmotivation oder sowas hatte, um die Leute bei Stimmung zu halten. Funktioniert das Konzept denn, wenn Brandner auf einmal der Hauptredner ist und Höcke irgendwie gar nicht da ist?
Mein Eindruck dazu, ob Brandner funktioniert hat als Hauptredner, ist, dass sich im Publikum tatsächlich einfach schon so eine Dynamik fest entwickelt hat, so mit diesen bestimmten Rufen, die sie immer wieder skandieren. Und dass es eigentlich fast egal ist, wem man da vorne hinstellt. Vielleicht nicht unbedingt den ersten Redner von gestern Abend, das war nicht so egal. Der ist wirklich, das war ein ziemlicher rhetorischer Rohrkrepierer. Aber dass es jetzt eigentlich keinen großen Unterschied macht, ob Höcke oder Brandner den dort einheizt und denen einfach ihre Häppchen hinwirft, auf die sie dann halt so fußballmäßig abgehen können.
Wobei ich sagen muss, dass ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, Brandner hatte einen relativ langen Redeteil, wo es um Goebbels ging und um Goebbels-Vergleiche, der war wirklich sehr, sehr ausgedehnt. Und da ist er zum Schluss zu einer Pointe gekommen, die ist gar nicht angekommen. Also da hat er zum Schluss explizit nochmal in seiner Rede darauf hingewiesen, so das ist jetzt das, worauf ich hinaus will. Und da haben die Leute fast gar nicht drauf reagiert irgendwie. Also in dem Punkt ist er nicht angekommen.
Ja, aber solche Punkte gab es auch schon in Reden von Höcke. Aber ich denke trotzdem, dass es einfach so eine Eigendynamik entwickelt hat und dass die Leute wirklich dahin gehen, um ihre Wahrheit da irgendwie drin zu sehen, in dem, was da irgendwer da vorne sagt, der sich einigermaßen ausdrücken kann und dann das zu feiern.
Bejubeln, ja.
Abschließend können wir vielleicht trotzdem auch nochmal was zu den Zahlen sagen. Mein Eindruck war, es waren weniger Leute da. Die offiziellen Zahlen waren, glaube ich, auf der AfD-Demo 2100 und auf der Gegendemo 1200. Nachgezählt hatte andere Zahlen.
Durchgezählt.
Das waren bei denen auf der Gegendemo ungefähr 2000, bisschen mehr, bisschen weniger. Und auf der AfD-Demo, oh Gott, die Zahl habe ich vergessen, tut mir leid.
Ja, 2300 bis 3000 wurde auch irgendwie die.
So was? Ja, genau, so die Richtung. Und John ist natürlich wieder rumgelaufen und kann seinen eigenen Eindruck schildern.
Mein eigener Eindruck, also ich meine, ich traue meinem eigenen Eindruck auch gar nicht mehr so sehr, seit ich irgendwie mitgekriegt habe, wie dann tatsächlich die Auszählungsergebnisse waren. Aber ich kann es ja nur anhand der Dimensionen, die es auf diese Menschenmenge auf diesem großen Domplatz irgendwie ausmacht, irgendwie versuchen abzuschätzen, ob es nur mehr oder weniger waren. Ich hatte das Gefühl, sie standen wieder recht locker. Es gab diesmal aber nicht so große Lücken drinne wie letzte Woche. Und meine subjektive Einschätzung war, es waren mindestens genauso viel, wenn nicht sogar ein bisschen mehr als letzte Woche auf der AfD-Seite. Aber da kann ich mich auch täuschen, wie gesagt.
Und am Anfang, beziehungsweise kurz vor der Demo, gab es noch eine Situation, die ich von vorne wirklich nur sehr, naja, kaum mitbekommen habe. Bin dann kurz hingelaufen, hab gesehen, da hat sich eine riesige Menschenmenge gebildet, so eine Traube, wo man aber auch kein Durchkommen mehr war. Und innen drin hat jemand eine Thüringen-Flagge, wie nennt man das, aufgerollt?
Nö, einfach hochgehalten. Das habe ich vorher auch schon mitgekriegt. Und zwar gab es vorher schon eine Situation, da stand ich noch relativ weit vorne vor der Bühne am Gitter. Da stand eine Frau mit Thüringen-Fahne und da kamen dann Polizisten zu ihr und meinten, kommen Sie mal bitte mit, wir müssen mit Ihnen reden. Es geht um Ihre Flagge, die Sie da mit sich führen. Die ist dann auch anstandslos mitgegangen und wird die wahrscheinlich abgegeben haben müssen. Und so eine ähnliche Situation gab es ein paar Sekunden, oder paar Sekunden ist jetzt Quatsch, aber so 2-3 Minuten später, ein bisschen weiter im Domplatz quasi weg von der Bühne. Und da hat das jemand nicht einfach so hingenommen. Da hat jemand sich dann lautstark beschwert, hat gesagt, hier steht die Polizei, will mir die Thüringen-Fahne wegnehmen. Das kann ja wohl nicht sein. Und dann hat sich auch sofort eine große Menschentraube um ihn herum gebildet. Und er hat so lange protestiert, bis die Menschentraube groß genug war, dass die 4-5 Polizisten, die da bei ihm standen, gesagt haben, okay, das wird uns jetzt hier gerade ein bisschen zu aufgeheizt und zu hektisch alles, weil dann natürlich auch alle Leute, die drumherum standen, nicht einfach nur drumherum standen, sondern ihm auch noch beigepflichtet haben und irgendwas gerufen haben wie Polizei, bla bla bla, was weiß ich. Und die haben dann irgendwann, hat dann irgendwann die Polizei gesagt, okay, wir gehen jetzt hier raus erstmal und lassen den erstmal irgendwie mit seiner Thüringen-Fahne zurück, weil jetzt hier irgendwie noch zu reden macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Und der ist dann nochmal bis ganz vorne an die Bühne gegangen danach und hat sich dann noch mit seiner Thüringen-Fahne fotografieren lassen, hat sich noch direkt vor der Bühne noch lautstark beschwert, wie das denn sein kann und so weiter und so fort. Das eigentlich Wichtige ist also irgendwie, dass tatsächlich von politischer Seite tatsächlich untersagt wurde oder es sich verboten wurde, dass man da in der AfD-Demo die Thüringen-Fahne mit sich trägt.
Wobei davon, glaube ich, in den Auflagen zumindest, ich bin mir gar nicht mehr sicher, hat er dieses Mal wirklich die Auflagen alle genannt am Anfang? Irgendwie ist mir das gar nicht mehr im Ohr.
Er hat ein paar Auflagen genannt, zum Beispiel auch das mit den Laserpointern hat er auch.
Ach genau, mit den Laserpointern. Ja, genau. Und das ist mir schon letzte Woche aufgefallen. Da war ich ja am Montag bei der Thüringen-Demo. Die haben das in ihren Auflagen auch nennen müssen am Anfang, dass eben keine Thüringen-Flaggen erlaubt sind, natürlich auch keine Reichskriegsflaggen. Und dass bei der AfD das ja nie so war, dass die das in den Auflagen nie das mit den Flaggen mit drin stand. Und es wurde auch gestern nicht gesagt, meines Wissens nach oder meiner Erinnerung nach. Und deswegen erstaunt mich das, dass da tatsächlich die Polizei irgendwie eingegriffen hat. Weil eigentlich ist ja der Versammlungsleiter ja oder verpflichtet am Anfang alle Auflagen zu verlesen, denke ich mal. Also seltsame Situation auf jeden Fall. Auch seltsam in dem Kontext, dass eben die Thüringen-Leute sich tatsächlich auch auf der Demo, auf ihrer eigenen Demo beschwert haben, dass die Leute bei der AfD die Thüringen-Flagge benutzen dürfen und sie halt auf der Thüringen-Demo nicht.
Ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zum letzten Ausschnitt, weil der Andi muss auch gleich los. Und wir hören noch mal ganz kurz, wie Herr Siebold sich über die schlimmen Medien mal wieder beschwert.
Wir sehen uns in diesem Rahmen wieder vor dem Thüringer Landtag am 18. November. Ich sage das so deutlich, weil uns die Medien ja immer noch nicht bringen. Unsere Annoncen werden nicht geschrieben. Man straft uns mit Nichtbeachtung. Mal sehen, was morgen kommt. Ich glaube, da werden wir mal wieder erwähnt. Liebe Freunde, lassen Sie uns jetzt gemeinsam unser Lied singen zum Abschluss.
Zum einen interessiert mich natürlich dann noch, was für ein Lied das war.
Na, rate mal, was ist das Lied des Volkes?
Ja, gut. Zum zweiten. Ist das ernsthaft die Wahrnehmung, also das könnt ihr jetzt natürlich auch nicht so richtig wissen, aber ist das ernsthaft die Wahrnehmung, dass von der AfD gerade nicht berichtet wird?
Das ist die Behauptung, das ist keine Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass die so blind und taub durch die Welt gehen, dass sie das nicht wahrnehmen. Das ist eben wieder das, was behauptet wird, wo sich eben draufgesetzt wird auf diese Verschwörungstheorien, die da überall kursieren bei den Leuten, nämlich, dass man die Wahrheit in Deutschland ja nicht mehr sagen darf und dass man unterdrückt wird und da wird sich einfach mit diesen Behauptungen nur draufgesetzt. Und es gab eben den Fall, dass Werbeanzeigen für diese Veranstaltung, dass eben Zeitungen entschieden haben, wir bringen diese Werbeanzeigen für diese Großveranstaltung, für diese Demonstration nicht, was auch ein absolutes Recht ist jeder Publikation, was noch immer nicht heißt, dass sie deswegen nicht darüber berichten. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe und das haben wir auch, ich glaube, in der letzten Folge unserer Reihe schon mal näher auch erklärt. Ja, aber das ist wie gesagt eben das, was mir eben auch Angst macht, dass da Behauptungen in den Raum gestellt werden und dass die Wahrnehmung dieser Leute da tatsächlich, also der muss ja nur sagen, hier sind keine Nazis und die Leute glauben es. Der muss sagen, über uns wird nicht berichtet und die Leute glauben es, obwohl es einfach offensichtlicher Quatsch ist.